Herr Dr. Gehres, die Münchner Bürgerinnen und Bürger haben vor kurzem entschieden in einem Bürgerentscheid, dass sich München bis zum Jahr 2020 von dem Kohlekraftwerk verabschiedet. Die Frage wurde ja durchaus kontrovers diskutiert im Vorfeld und ist auch nicht so einfach zu beantworten mit Ja oder Nein. Da gab es ja viele Für und Wider. Eine ganz wesentliche Frage war ja, werden dieses CO2, was jetzt in dem Kohlekraftwerk ausgestoßen wird, wird es denn dann wirklich eingespart? Und da wurde sofort die Frage nach dem Emissionshandel gestellt. Und jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, können Sie kurz erklären und einfach erklären für den Laien, was ist denn Emissionshandel?
Ja, aber den Emissionshandel ist ein sehr wichtiges Element in der europäischen Klimapolitik eingeführt worden, und zwar bereits im Jahr 2005. Erfasst von diesem Instrument ist rund die Hälfte der europäischen Treibhausgasemissionen, unter anderem und im Wesentlichen natürlich große Kraftwerke, aber auch energieintensive Produktionsstätten in der Industrie. Die Kernidee des Emissionshandels ist es, die Menge an Emissionen in den erfassten Bereichen, Teilen der Industrie zu begrenzen mit einer festen, fixen Obergrenze, die von Jahr zu Jahr sinkt. Darin liegt auch die eigentliche umweltpolitische Wirkung dieses Instruments, dass man über dieses Instrument sicherstellen kann, dass die davon erfassten Bereiche eine definierte Emissionsobergrenze nicht überschreiten. Und zwar nicht einen Grenzwert, wie wir ihn sonst aus der klassischen Umweltpolitik kennen, sondern eine absolute Menge an CO2-Emissionen. Und das ist auch das, was für die Atmosphäre die wesentliche Begrenzung ist.
Und die Frage jetzt, funktioniert das? Wie soll das funktionieren? Können Sie das erklären, sodass man als Laie sich was darunter vorstellen kann?
Ja. Ich hoffe, dass ich es so erklären kann, dass es auch für einen Laien, der sich nicht täglich damit auseinandersetzt, verständlich ist. Vielleicht sollte ich noch den zweiten Begriffsinhalt oder auf den Begriff des Handels an der Stelle zu sprechen kommen. Auf der Basis einer gesetzten Mengenbegrenzung, die für die Gesamtmenge gilt, muss natürlich zu Beginn auch mal definiert werden, wie soll diese Menge verteilt werden. Also im Klartext, wer bekommt wie viel. Hierzu hat man sich auf sehr komplizierte Regelungen verständigt zu Beginn des Emissionshandels. Inzwischen ist es so, dass rund die Hälfte der insgesamt verfügbaren Emissionsrechte versteigert wird von den Mitgliedstaaten. Das führt also zu Staatseinnahmen. Vielleicht können wir nachher auch mal kurz darüber sprechen, wie die verwendet werden. Und der Rest, die zweite Hälfte, steht dann zur Verfügung für eine sogenannte kostenlose Zuteilung an Industriebetriebe, insbesondere an solche, die im internationalen Wettbewerb stehen. Das ist die Begründung dafür, dass es diese kostenlose Zuteilung noch gibt. Wenn ein Unternehmen seine Emissionen stärker reduziert, als es nach der Verfügbarkeit eigener Emissionsrechte eigentlich tun müsste, dann besteht die Möglichkeit, Überschüsse zu verkaufen. Umgekehrt kann ein Unternehmen, das zum Beispiel eine ältere Anlage betreibt, das derzeit nicht in der Lage ist, dort größere Investitionen zu tätigen, einen Mehrbedarf an Emissionsrechten dadurch ausgleichen, dass am Markt zugekauft wird. Also da kommt dann das Element des Handels dazu. Ziel dabei ist, dass insgesamt die Emissionsreduktion, die als politisches Ziel vorgegeben wird, erreicht wird. Das ist auch sicher der Fall. Und dass dies einfach auf kostengünstigste Art und Weise geschieht. Das ist die Idee des Emissionshandels.
Aber es war ja die zentrale oder mitzentrale Frage in der Münchner Entscheidung, ob nicht die eingesparten CO2-Zertifikate in München dann letztlich auf den Markt gelangen und mit dazu beitragen, dass dann noch schmutzigerer Braunkohlestrom aus in den Nachbarländern beispielsweise länger am Markt bleibt. Ist das denn realistisch oder sehen Sie das ganz anders?
Ja, das sehe ich in der Tat anders, und ich halte es auch nicht für glücklich, den europäischen Emissionshandel als Instrument in Stellung zu bringen gegen nationale oder lokale Aktivitäten. Das ist nicht der Sinn des europäischen Emissionshandels. Das Problem besteht ja schon seit längerem, und auch die Diskussion zur Reform des Emissionshandels gibt es schon seit einigen Jahren. Und was bereits im Jahr 2015 festgelegt wurde, ist, dass ab dem Jahr 2019 Mengen, die einen bestimmten Wert überschreiten, die im Markt dann überflüssig sind, vom Markt genommen werden. Das Instrument heißt Marktstabilitätsreserve, aber wollen wir mal uns nicht so sehr an Fachbegriffen festhalten. Wesentliches Element ist, sollten die Emissionen zum Beispiel in Deutschland, in München, stärker sinken, als man es angenommen hat bei der Festsetzung der Mengen, dann führt das eben durch dieses Instrument dazu, dass dann auch Mengen vom Markt genommen werden, also das Angebot zusätzlich verknappt wird. Das heißt im Ergebnis, dass eine Stilllegung einer Anlage in Deutschland, auch in München, nicht dazu führt, dass an anderer Stelle mehr emittiert werden kann.
Die Information hätte man vielleicht vorher noch haben müssen, aber gut, es ist ja abgestimmt worden. Die EU hat sich ja nun auch darauf geeinigt, diesen Emissionshandel zu reformieren. Sie als Unternehmen Future Camp waren ja auch in der Diskussion mit involviert. Und wie beurteilen Sie es denn? Ist jetzt mit der Reform, die dieses wichtige Instrument des Emissionshandels ja stärken sollte, ist jetzt da der große Wurf gelungen oder hat doch der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger recht, der sagt, ja, es ist immer noch ein zahnloser Tiger in der Klimapolitik?
Ja, wenn es den einen, wie zum Beispiel den von Ihnen zitierten Herrn, nicht weit genug geht und die anderen, zum Beispiel Verbände energieintensiver Industrien, genau das Gegenteil ins Feld führen, dann ist das ein deutliches Indiz dafür, dass der Kompromiss vielleicht besser ist, als er bisweilen im ersten Moment rüberkommt. Aber gestatten Sie mir bitte noch mal kurz auf die vorangegangene Frage noch einen Hinweis zu geben. Bereits seit 2013 mit Beginn der Auktionen im Emissionshandel im großen Stile ist es Mitgliedstaaten auch möglich, Rechte zu erwerben, selbst bei der Auktion als Käufer aufzutreten und diese Mengen zu löschen. Und es gibt zwei EU-Mitgliedstaaten, die das im Zusammenhang mit der Stilllegung von Kohlekraftwerken bereits getan haben, beziehungsweise einer hat es getan, das ist Schweden vor einigen Jahren. Und die Niederländer haben es aktuell erst vor wenigen Wochen angekündigt, genau das zu tun. Ein Teil der von Ihnen jetzt angesprochenen Reform des Emissionshandels, die tatsächlich in der vorletzten Nacht dann endlich verabschiedet wurde, nach rund 4 Jahren Verhandlungen, ist es auch den Mitgliedstaaten, also zum Beispiel Deutschland, die Möglichkeit zu geben, und das wird dann auch explizit in der Richtlinie drinstehen, frei werdende Mengen, die aufgrund von Stilllegungen von Anlagen, benennen wir das ruhig beim Namen, also durch einen Kohleausstieg entstehen könnten, von vornherein erst gar nicht mehr in die Auktion zu geben. Das heißt, das dann auch zu berücksichtigen und dementsprechend das Angebot zu verknappen. Das ist aber eine Entscheidung, die im jeweiligen Mitgliedstaat getroffen wird und auf nationaler Ebene liegt. München hat da natürlich keine Karten in diesem politischen Spiel als politischer Akteur, also die Stadtverwaltung jetzt mit Blick auf den Bund, aber es ist eine Entscheidung des Bundes bzw. dann der neuen Bundesregierung, ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch macht oder nicht. Warum erwähne ich das hier? Das ist eine Regelung, über die man ausdrücklich die Möglichkeit eröffnet, die Wirkung nationaler Maßnahmen im Emissionshandel auch so zu spiegeln, dass der von Ihnen eingangs beschriebene Effekt nicht mehr eintritt, dass eine Reduktionsmaßnahme in einem Mitgliedstaat, zum Beispiel die Stilllegung eines Kraftwerks, dazu führt, dass woanders mehr emittiert werden kann. Genau das ist nicht der Fall, beziehungsweise kann durch eine entsprechende Entscheidung der Bundesregierung sehr leicht verhindert werden.
Jetzt ist ja auch darüber lange und viel diskutiert worden, ob man ein Ersatzkraftwerk bräuchte. Mhm. Aus Sicht des Bund Naturschutz führt diese Diskussion eigentlich so ein bisschen an der Grundfrage vorbei, nämlich wie viel Energie wollen wir denn überhaupt in Zukunft verbrauchen? Also eine Diskussion, die wir meinen, viel intensiver geführt werden müsste. Wie stellt sich das denn aus Ihrer Sicht dar? Sie sind ja mit sehr vielen Unternehmen in Kontakt. Mhm. Welche Rolle spielt die Diskussion ums Energiesparen?
Ja, das ist eine nicht leicht zu beantwortende Frage. Es ist in der Tat so und auch kein Zufall, dass von den drei gesetzten umweltpolitisch besonders relevanten Zielen, für den Klimaschutz besonders relevanten Zielen, die es in der EU gibt, nämlich Reduktion der Treibhausgase, Anteil erneuerbarer Energien und Energieeffizienz, es das dritte ist, wo wir klar nicht auf Zielkurs sind. Also es ist deutlich zu wenig passiert im Bereich Energieeffizienz. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern das gilt EU-weit. Jetzt mit Blick auf die Situation hier in München muss ich vorausschicken, ich bin jetzt kein Spezialist für den Strom- oder den Wärmemarkt. Ich glaube nicht, dass tatsächlich der Neubau eines Gaskraftwerks erforderlich wäre, um die Stromversorgung sicherzustellen. Aber das Heizkraftwerk, um das es hier geht, leistet natürlich auch einen erheblichen Beitrag für die Fernwärmeversorgung in München. Und hier wäre ohne Zweifel eine Ersatzkapazität notwendig. Also ich halte es nicht für realistisch, in einem solchen Umfang Wärmeverbrauch zu reduzieren im Stadtgebiet Münchens in so kurzer Zeit. Die Stilllegung soll ja bis 2022 erfolgen. Das halte ich für schwierig. Also man wird sicherlich dann Ersatzkapazitäten zumindest für die Wärmeerzeugung brauchen. Und wollte man das vermeiden und auch für das Schaffen von Ersatzkapazitäten sind natürlich Baumaßnahmen erforderlich. Und ich brauche Ihnen, Herr Hensel, nicht zu sagen, wie schwierig das ist, dafür dann auch in dem Umfang, in dem es notwendig wäre, Akzeptanz bei den Bürgern zu bekommen. Das, denke ich, ist ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen sollte. Auch wenn ich jetzt schon eine Weile rede, Sie hatten mir vorhin noch eine Frage gestellt zur Bewertung der Reform, die ich nur teilweise beantwortet habe. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem, was jetzt als Reformergebnis vorgestern verabschiedet wurde, weil eine gute Balance meiner Meinung nach gewahrt wird. Insgesamt wird der Markt verknappt, die Menge an Rechten wird endlich deutlich reduziert, die verfügbar ist. Das wird insbesondere für die Stromerzeuger eine sehr wesentliche Rahmenbedingung sein in Zukunft und wird auch den Wechsel von Kohle zu Gas oder auch hin zu erneuerbaren Energien zusätzlich unterstützen. Gleichzeitig ist es gelungen, auch von der Industrie mehr Beiträge, mehr Reduktionsleistung einzufordern, ohne sie zu überfordern. Meiner Meinung nach durch etwas moderatere Vorgaben, die dort im Ergebnis auch Kern der Reform sind. Und als dritte Säule sind auch einige Finanzierungsinstrumente verankert, die für den europäischen Klimaschutz wichtig sind. Und hier wird jetzt dann künftig auch stärker Wert darauf gelegt, dass dieses Geld dann auch in Klimaschutzzwecke fließt. Was in Deutschland übrigens schon der Fall ist. Deutschland ist der größte Auktionator im Bereich Emissionshandel. Etwa fast ein Viertel der Auktionsmengen, die europaweit versteigert werden, gehören Deutschland. Also der Erlös fließt dann Deutschland zu. Und daraus werden viele Maßnahmen finanziert, unter anderem die Zuschüsse für die Klimaschutzmanager in der Landeshauptstadt München.